Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann melden wir uns jetzt heute mit dem letzten Podcast vom letzten Tag der diesjährigen AEN. Und ich freue mich heute im Duo mit Hans-Peter Hartung agieren zu dürfen. Wir hatten die restlichen Tage des Kongresses immer einen Gast. Und heute stehen wir jetzt vor der schweren Aufgabe, es zu zweit zu lösen. Aber ich schaue nach links und habe den Eindruck, wir sind positiv verhalten, optimistisch, das hinzukriegen. Vielleicht darf ich heute mal einsteigen und darf über eine NMOSD-Session berichten, die der Jeff Bennett von der University of Colorado gegeben hat. Und der hat gesagt oder hat Daten vorgestellt und ich fand, muss ich sagen, diesen ganzen Vortrag konzeptionell wirklich stark gemacht, weil sowohl Daten aus Tiermodellen gekommen sind, aber auch aus der Neuropathologie und zum Teil auch Rückschlüsse dann wiederum aus Studien im Menschen. Also er hat klar gemacht, dass Aquaporin 4 quasi ein ideales Target für komplementabhängige Schädigung ist und konnte in der Maus auch zeigen, dass die Läsionsentstehung bei der NMOSD eben wirklich Aquaporin 4 IgG benötigt, weil sie sonst eben nicht entstehen können. Und passend daraus kann man natürlich ableiten, dass die B-Zell-Depletion ein wichtiges und richtiges Therapieprinzip ist, letztlich um eben die Antikörperproduktion zu hemmen. Und in diesem Sinne auch die Proteasomeninhibition, weil man da glaubt, dass Medikamente wie Bortezomib beispielsweise eine gewisse Präferenz für Plasmazellen haben. Und along these lines hat er auch überlegt, dass Anti-CD38, also Daratumumab, was vielleicht einige von Ihnen kennen, und ich weiß auch in Fallberichten immer mal bei therapierefraktärer Myasthenie Verwendung findet, eben ein Medikament zur Verfügung steht, mit dem man direkt Plasmazellen eliminieren kann. Dann hat er gute Argumente gefunden, warum antineonatalem FC-Rezeptor als Therapieprinzip bei der NMOSD durchaus Sinn macht und auch Anti-VEGF, also ein Vorgehen, um die Schädigung der Blut-Hirn-Schranke im Prinzip zurückzuführen. Er hat gute Argumente gebracht, warum die C3-Inhibition, also ein anderer Schenkel des Komplementsystems, Sinn machen würde. Und was ich auch ganz spannend fand, er hat Loratadin ins Feld geführt, also ein von uns ja allen bekanntes Antihistaminikum, weil er sagt, dass in der Läsion bei der NMOSD eben eine Zelldegranulation stattfindet, was Loratadin unter Umständen verhindern kann. Dazu ist wichtig die Astrozyten-Mikroglia-Interaktion zu beeinflussen. Da hat er als Therapiestrategien beispielsweise Minocyclin als Antibiotikum oder aber auch BTK-Inhibitoren eingeführt und hat nochmal einen sehr klaren Punkt daraus gemacht, dass man ein Plasmaseparationsverfahren in der Erkrankung früh einsetzen muss nach einem Schubereignis, weil sonst die Rate der Non-Responder sehr deutlich steigt. Und er hat jetzt ein Studienkonzept zumindest vorgestellt, auch die Komplementinhibition einmal dahingehend in der NMOSD zu testen, wie unter einer konsequenten Inhibition des Komplementsystems die Läsionsentstehung dann weitergeht. Also ich hatte es eingangs schon gesagt, ich fand den ganzen Vortrag konzeptionell extrem stark.
Wenn ich da fragen darf, Sven, hat er auch oder wurden dann in der Diskussion nochmal pathogenetische Unterschiede zwischen NMOSD und MOGAD aufgezeigt?
Nee, also ehrlicherweise nicht, aber der Hintergrund der Frage ist natürlich klar. Also sowohl finde ich der Unterschied zur MS, ich habe bis heute nicht wirklich gut verstanden oder ich glaube, es ist nicht bekannt, warum eben diese zum Teil doch sehr schweren Schübe bei der NMOSD nicht zur Progression führen und bei der MS sozusagen diese repetitive Entzündung irgendwann eben in diese Degeneration übergeht. Also das mal gegeneinander auszuarbeiten, fände ich extrem spannend, aber auch konzeptionell schwierig.
Hm. Ich habe was, ja.
Nee, bitte, ich hätte jetzt zu Covid-19 übergeleitet.
Ja, wenn ich noch was dazu sagen will. Ja. Ich fände es auch nochmal, glaube ich, wichtig und es wird nochmal zu diskutieren sein, wenn wir jetzt seit einiger Zeit oder kurzer Zeit die diagnostischen Kriterien für MOGAD haben, eben keine Astrozytopathie und deswegen in einigen Aspekten ja durchaus anders, in der Regel ja insgesamt eine benignere Erkrankung als die NMOSD. Wie man dann sozusagen weiter differenziert zwischen den Aquaporin 4 Antikörper negativen NMOSD-Fällen und denen, die MOG-Antikörper positiv sind. Also dieser Graubereich, muss man sagen, der ist aus meiner Sicht noch nicht eindeutig genug differenziert. Und da bin ich sicher, dass auch in den nächsten 2 Jahren daran gearbeitet wird. Und es ist ja auch eine Revision der NMOSD-diagnostischen Kriterien aufgelegt werden wird.
Ja, so haben wir dann offensichtlich in der Zukunft auch noch was zu berichten. Wir haben im letzten Jahr zum Podcast recht viel über Covid-19 gehabt, dieses Jahr im Vergleich weniger. Deswegen würde ich dich vielleicht nochmal bitten, was so deine Aspekte zu Covid-19 waren als Zusammenfassung.
Ja, ich glaube, da ist erwähnenswert eine Studie, wo an 9 Fällen nochmal die ja seit einiger Zeit auch diskutierten Hypothesen zur Pathogenese der neurologischen Folgen von Covid-19 demonstriert wurden. Hier im Vordergrund der histologischen Aufarbeitung von, wie gesagt, 9 Autopsien, Veränderungen letztlich im Gefäßsystem standen, Thrombozyten, Lymphokomplementablagerung, Antikörperablagerung an Endothelzellen aus der Plättchenpathologie, natürlich die Thrombose, Fibrinablagerung, Blut-Hirn-Schrankenstörung, eine deutliche entzündliche Infiltration, neuronale Schädigungen im Hirnstamm, die auch mit Hochfeld-MRT nachgewiesen wurde. Also das ein Fokus, ein Teil der Hypothese, die doch klar macht, dass ganz wesentlich entzündlich vermittelte Schädigungen des Endothels und Thrombosen eine Rolle spielen. Interessant war auch, dass im Kleinhirn der Verlust von Purkinje-Zellen nachweisbar waren. Eine Reihe von offenen Fragen dazu. Wie ist speziell der Einfluss, sozusagen möglicherweise super additive Einfluss einer Covid-Infektion bei Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen, insbesondere neurodegenerativer Natur, also Parkinson oder auch Alzheimer, gibt es pathologisch, pathogenetisch differenzierbare Unterschiede zwischen unterschiedlichen Virusstämmen, die jetzt die Covid-19-Infektion hervorgerufen haben. Was sind die Effekte von erfolgreicher Impfung? Diese Autopsiedaten sind ja in der Regel auch schon die vorher publizierten bei Patienten erhoben worden, die keine volle Vaccination hatten. Wie ja bei der MS intensiv diskutiert wurde, welchen Einfluss haben für die zugrunde liegenden Erkrankungen durchgeführte Immuntherapien, wie wirken die? Und vom anderen Blickwinkel betrachtet, wenn wir diese entzündlich-vaskuläre Pathogenese als ein ganz wesentliches Feature dieser Erkrankung sehen, wie können wir mit einer entsprechenden Immuntherapie, zum Beispiel Anti-IL-6 oder mit anderen Growth Factors, wie können wir verhindern, dass es eben von dieser Covid-19 getriggerten Schädigung sozusagen sich in der Folge nicht dieses Long-Covid-Syndrom einstellt. Also insgesamt Beleg für eine wesentliche Hypothese der Genese SARS-CoV-2-induzierter Schädigung des Gehirns mit therapeutischen Implikationen, die auch in laufenden Studien adressiert werden.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Session mitgebracht zur pädiatrischen MS. Wir hatten ja einmal berichtet aus einer Querschnittssession, wo man im Prinzip gesagt hat, sehr früher Onset oder Late Onset der MS, da ist noch viel Forschungsbedarf. Ich habe hier einen Vortrag gehört von Nicholas Brandon aus Charlottesville, der im Prinzip erschreckenderweise gesagt hat, dass 30% der pädiatrischen MS-Patientinnen und Patienten schon mit neurokognitiven Störungen aufschlagen, was so früh im Leben natürlich eine Hypothek ist. Er hat die Studienlage, muss man sagen, allerdings bei Erwachsenen vorgestellt zum Thema Vitamin D und hat für die Kinder rückgeschlossen, dadurch, dass es ja zumindest zwei Studien gibt, wo MRT-Endpunkte positiv beeinflusst waren durch Vitamin D, dass man das den Kindern auf jeden Fall anbieten sollte. Und er hat darauf hingewiesen, und da gab es auch ein paar Studien zu, also man sollte tunlichst verhindern, dass die Kinder anfangen zu rauchen und die auch nicht einem Passivrauchen aussetzen. Und dann, auch ganz interessant, war mir nicht so klar, Übergewicht bei den Kindern geht mit Krankheitsaktivität einher. Das heißt also, es ist faktisch so, dass es unter den pädiatrischen MS-Patientinnen und Patienten 75% übergewichtige Kinder gibt. Und das ist aus so einer cross-sektionalen Studie rausgekommen, aber dass 60% davon gar nicht wahrnehmen, übergewichtig zu sein. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, was ist Huhn und was ist Ei? Also gewinnen die das Übergewicht durch die Erkrankung oder triggert das Übergewicht noch leichter die Erkrankung? Das wurde diskutiert und er hat dann auch eine diätetische Studie vorgestellt. Das waren 312 Kinder mit MS und über 450 Kontrollen. Und da zeigte sich in der Nahrungszusammensetzung ein hoher Fettgehalt mit der höchsten Assoziation, was die Zeit bis zum nächsten Schub betrifft. Also so ein bisschen, was wir auch diese Woche schon mal gesprochen haben, High Energy Intake triggert eigentlich Entzündung. Und deswegen hat er rückgeschlossen, für Kinder ist es also wahrscheinlich ja für Erwachsene auch gut, viel Gemüse, viel Obst, Vollkornprodukte und wenig rotes Fleisch zu sich zu nehmen und insgesamt auch weniger Zucker zu nehmen. Und er hat dann dafür geworben, eben körperliche Aktivität zu unterstützen, aber da auch, ich sag mal, im Setting mit den Behandelnden, auch den Eltern, realistische Ziele zu definieren, dass die Kinder das nicht übertreiben, aber dass sie eben im Prinzip die sportliche Aktivität haben, und hat dann auch gesagt, dass allein dieses soziale Eingebundensein durch eine Mitgliedschaft in einem Verein auch einen durchaus positiven Aspekt hat. Aber da waren ein paar Aspekte aus meiner Sicht dabei, die mir zumindest nicht so klar waren, gerade eben Thema Übergewicht und Ernährungsgewohnheiten. Das wollte ich gerne nochmal mitbringen. Ich habe dich noch gebeten im Vorfeld, weil wir ja im letzten Jahr ja durch den Aducanumab-Hype extrem viel zum Thema Demenz gemacht haben und dass er jetzt mit Lecanumab auch ein Medikament gibt, was zumindest diesen Fast oder Accelerated Approval in den USA schon hat und jetzt auch, glaube ich, demnächst eine ganz normale Zulassung bekommen soll, dass du vielleicht nochmal deinen Eindruck vom Lecanumab schilderst.
Ja, das war ein sehr eindrücklicher Vortrag mit Darstellung der im Januar im New England Journal publizierten Phase 3 Studie bei frühem Alzheimer, milder Alzheimer-Erkrankung, mild cognitive impairment. Die Daten waren überzeugend an einer großen Population von mehr als 860 Patienten, die den monoklonalen Antikörper als Infusion zweimal monatlich erhielten, gegenüber einer Placebo-Population erhoben und dokumentiert worden. Und klar, die zum Einschluss gehörte eben die Amyloid-PET-Darstellung. Und die Outcome-Kriterien sind also im primären und im sekundären Sichtfeld deutlich erreicht worden. Es gab eine 27-37-prozentige, je nachdem, ob man die eine Gruppe von klinischen Outcome-Kriterien und Schweregraden Maß oder andere, also eine 27-37-prozentige Verlangsamung der Progression über diesen Zeitraum von 18 Monaten. Es wurde darauf hingewiesen, dass natürlich wie vorher bei anderen Amyloid-zentrierten monoklonalen Antikörpertherapien es zu zerebralen Hämorrhagien, diesen berühmten ARIAS, Amyloid-related Blutungen gekommen ist. Und aber es wurde gesagt, dass die in der Regel nicht jetzt dramatisch verliefen. Klar ist, dass man das natürlich entsprechend monitorisieren muss. Was beim Aducanumab ja so ein Issue war, weil die Firma initial da, glaube ich, ungeschickt aufgetreten ist, sind die Kosten. Das wird hier geschätzt mit etwa 26.000 pro Jahr, wobei man nicht das nötige Monitoring eingepreist hat. Es muss natürlich Infusionszentren geben. Es ist klar, dass wenn dieser Zugang sich dann auch in den Extensionsstudien weiter replizieren lässt und die Vielzahl der anderen noch laufenden monoklonalen Antikörperstudien gegen Amyloid und Tau vergleichbar positive Ergebnisse zeitigen, dass dann natürlich eine riesen logistische und Kostenexplosion auf uns zukommen wird, wenn wir die Demografie uns anschauen werden. Die nächste Studie ist geplant bei Patienten, die sozusagen noch auch nicht minimal klinisch manifestiert Alzheimer haben, sondern einfach ein hohes Risiko, um wie bei anderen Erkrankungen einfach früher an die initiale pathogenetische Aberration heranzukommen und den Prozess dann wahrscheinlich doch noch stärker positiv beeinflussen kann.
Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch einen ganz kurzen Aspekt zur Session Neurologie meets Rheumatologie sagen. Das war alles fallbasiert aufgebaut. Für mich waren zwei, drei Take-Home-Messages ganz spannend. Also nochmal die neurologischen Manifestationen von systemischen Autoimmunerkrankungen wie dem Lupus erythematodes oder die Antiphospholipid-Antikörpersyndrome zu hören, auch den Morbus Paget. Und eine kritische Betrachtung der Biomarker bei der Neurosarkoidose. Und ich denke, das werden viele Kolleginnen und Kollegen teilen, die Einschätzung. Also ACE, was wir zwar immer fleißig bestimmen, hat wenig Relevanz. Das heißt also oft ACE-positiv, keine Neurosarkoidose und rumgedreht. Es wurde darauf hingewiesen, dass der lösliche Interleukin-2-Rezeptor der bessere Parameter wäre mit Zahlen von 88% Sensitivität und 85% Spezifität. Das deckt sich mit meinem Gefühl sozusagen in der Klinik nicht. Ich halte den Marker für nicht so stark, wie diese Zahlen andeuten. Aber zumindest kam das hier aus einer größeren Kohorte raus. Und was dann den Lacher zum Ende der Session klar produziert hat, war, dass er schrieb, take steroids, they said. You will be fine, they said. Und dann kam so ein Backenhörnchen, was relativ viel Proviant in beiden Backen geladen hat. Und dann war, glaube ich, jedem klar, was er mit der Anspielung auf die Steroide sagen wollte. Aber es war insgesamt eine sehr gute Session. Hans-Peter, mir hat die Woche extrem Spaß gemacht, auch die Zusammenfassung. Trotzdem würde ich von dir gern als erstes das Fazit EEN23 hören. Du hast einfach schon mehr EENs erlebt als ich.
Also zunächst, es sollen ja insgesamt 14.000 Teilnehmer gewesen sein. Klar, mehr als in Seattle. Ist auch klar, dass die Leute die persönliche Interaktionsmöglichkeit einfach sehr hoch einschätzen. Und die Academy hat wieder, man muss sagen, das ist in jedem Jahr ja was Neues, neue Formate auch dieser informellen Interaktion geschaffen. Überall auch sozusagen kleinere Versammlungsorte, wo entweder Diskussionen oder fokussierte Vorträge angeboten wurden und dann auch, wie wir es wissen, natürlich im Blick haben als Publikum vielfach eben niedergelassene praktizierende Neurologen und alle möglichen mit der Ausübung des Berufs zusammenhängenden Fragen erörtert und diskutiert haben. Wichtige und finde ich auch tolle Angebote sowohl für Medizinstudenten wie für junge Neurologen in Ausbildung und diejenigen, die auf dem Wege sind, die Karriereleiter weiter nach oben zu erklimmen. Also das ist schon vom Wissenschaftlichen abgesehen, glaube ich, ein ganz wesentlicher Beitrag, den dieses Meeting liefert. Wenn wir uns so ansehen, ein paar durchgehende Themen bezogen sich auf AI oder Deutsch KI, also künstliche Intelligenz und die zahlreichen sozusagen Applikationen. Also wenn man zum Beispiel sagt, Artificial Intelligence, um einfach Assistenz bei der Diagnosefindung zu geben. Dr. Google, sage ich jetzt mal in intelligenter Form, das Modellieren von Prognosen, Prädiktion von Krankheitsverlauf, um auch entsprechend dann personalisierte Medizin anbieten zu können. Dann Monitoring zum Beispiel von epileptischer Aktivität, um dann entsprechend mit Methoden einen solchen Anfall zu unterdrücken und natürlich die ganzen Applikationen in der wissenschaftlichen Analyse. Also es war sehr beeindruckend oder auch Brain Interface, ALS-Patienten, andere dargestellt. Hier geht weiter natürlich der Zug ab und schneller als deutsche ICEs, würde ich mal vermuten. Wir haben bezüglich der MS und MS-Studien eigentlich vieles gehört, was sozusagen Extension schon von bekannten Studien war und im Prinzip keine anderen Effekte von der Wirksamkeit zeigte und wichtig eben auch keine neuen Risiken, Komplikationen der Therapie. Interessant war natürlich auch, muss ich sagen, MS und EBV, das wurde nochmal, jetzt muss man sagen, ja zum wiederholten Mal ausführlich dargestellt, die Ascherio-Arbeiten, die Identifikation von EBV-Infektion im relativ frühen Erwachsenenalter als ein wesentlicher, sicher nicht zureichender Risikofaktor und darauf basierend eine Reihe von Ideen, wie man aufgrund dieses Wissens jetzt gezielter die MS möglicherweise verhindern oder deutlich besser behandeln kann.
Ja, vielen Dank, Hans-Peter. Es gibt nichts hinzuzufügen, was mir dieses Jahr besonders gut gefallen hat, auch gegenüber dem Meeting in Seattle, war die Breite der Themen. Es hat sich eben nicht so wie letztes Jahr die Alzheimer-Geschichte in den Vordergrund gedrängt oder wie auch schon in anderen Tagungen dann die MS-Studien, sondern das hat man vielleicht auch am Podcast gemerkt, wir hatten Degeneration dabei, wir hatten die Neuroimmunologie, auch was peripheres Nervensystem, CDP, Myasthenie betrifft. Und insofern für mich eigentlich ein sehr breites Update und du hast einige Beispiele genannt. Ich bedanke mich bei dir für die ganze Woche und wünsche natürlich allen Kolleginnen und Kollegen dann ab Montag wieder volle Tatenkraft für ihre Patientinnen und Patienten.
Herzliche Grüße aus Boston.
Ich und wir, Professor Hans-Peter Hartung und unsere Gäste, sagen vielen Dank, dass Sie uns in den letzten 5 Tagen im Rahmen des Podcasts begleitet haben. Und wir hoffen sehr, dass wir die Themenauswahl für Sie richtig getroffen haben, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie uns weiterempfehlen.